Von A bis Holz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria. Mein Name ist Anne Isop. 2001 erschien die erste Ausgabe des Zuschnitt. Das ist die Fachzeitschrift für das Bauen mit Holz, die ProHolz Austria nun seit 25 Jahren herausgibt. Mitte Juni erschien nun die 100. Ausgabe der Zeitschrift Zuschnitt und das haben wir gefeiert mit Wegbegleiterinnen und Leserinnen. An dem Abend stand aber nicht nur der Zuschnitt im Fokus, sondern ebenso der moderne Holzbau, denn der Zuschnitt begleitet ja nun seit einem Vierteljahrhundert, also seit 25 Jahren, die Entwicklung des modernen Holzbaus. Deshalb begann diese Abendveranstaltung mit einem Gespräch, und zwar mit dem Vorarlberger Architekten Hermann Kaufmann. Hermann Kaufmann hat sein Büro HK Architekten in Schwarzach in Vorarlberg. Er baut nicht nur viel mit Holz, er hat auch gelehrt und geforscht. Er war fast 20 Jahre lang Professor an der TU München. Er hatte dort eine Professur für Holzbau und Entwerfen inne. Hervorheben möchte ich auch eine Ausstellung von ihm, die er mitinitiiert und mitkuratiert hat. Die Ausstellung hieß Bau mit Holz, Wege in die Zukunft. Die war erst in München, dann in Wien und später auch in Berlin zu sehen. Und die Ausstellung hat erstmals einem breiten Publikum gezeigt, was mit dem modernen Holzbau heutzutage möglich ist. Hermann Kaufmann hat somit die Entwicklung des modernen Holzbaus wesentlich mitgeprägt. Hermann, ich möchte anfangen mit einem Rückblick. 25 Jahre Holzbau, also 2001. Also wenn ich so zurückdenke, 2001 habe ich gerade als frisch gebackene Architektin im Architekturbüro angefangen. Da war von Holzbau überhaupt keine Rede. Du hast aber mit deinem eigenen Büro schon viel gebaut. Wenn du jetzt so zurückdenkst an deine Baustellen aus der Zeit, ist das etwas anderes als Baustellen, die du heute hast?
Im gewissen Sinne schon, ja. Also wenn wir jetzt gerade mit den Baustellen anfangen, die Dinge, die sind heute viel komplizierter geworden. Das war damals einfach wesentlich einfacher. Es war auch der Holzbau, einen Holzbau zu bekommen, wesentlich einfacher. Wobei man dort natürlich noch kleine Brötchen gebacken hat. Damals waren 2 und 3 Geschosse, waren so das Maximum. Und da war der Brandschutz nicht so ganz so relevant und auch die gesetzlichen Grundlagen waren ganz andere. Also es war ziemlich, ja, es war etwas pionierhaft und es war auch deswegen wahrscheinlich einfacher, weil nicht alle so mit Argusaugen drauf geschaut haben, was könnte da passieren, was könnte da fehlgeleitet werden. Und das waren die Baustellen damals. Natürlich, wenn man ganz realistisch und ehrlich ist, es war notwendig, dass wir den Holzbau aus dieser Pionierhaftigkeit in eine gewisse Regelung hineingebracht haben. Dass nicht, man muss immer dran denken, dass Regelungen ja nur darum gemacht werden, weil auf dem Markt, im Holzbau, da bewegen sich alle möglichen Menschen und alle möglichen Professionisten. Und man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Professionist, der da, oder auch jeder Kollege und auch jeder Ingenieur, der hier tätig ist, Holz ohne Fehler schreiben kann. Das kann man nicht voraussetzen. Und das ist das große Problem, das wir haben und nach wie vor haben, dass wir diese Regelungen diesem Umstand verdanken, dass einfach das Know-how und auch diese, dass es einfach irgendwo vielfach nicht vorhanden ist und auch deswegen Regelungen notwendig sind. Aber natürlich auf der anderen Seite gibt es auch Situationen, wo das auch überzogen und überfordert ist.
Gibt es denn Dinge, die jetzt besser sind? Also ich meine, wir sprechen ja über mehr Vorfertigung zum Beispiel. Also wenn man jetzt diese Entwicklung des modernen Holzbaus, die ja jetzt auch irgendwie in die Breite gekommen ist, was hat das ermöglicht und was ist vielleicht auch einfacher geworden?
Damals, als wir begonnen haben, da hat man über mehr wie 3 Geschosse, hat man sich gar nicht getraut, darüber nachzudenken. Ja. In der ersten Phase, oder? Bis dann Hubert Riss in Judenburg einen 4-Geschosser gebaut hat. Das war einer der ersten Wohnbauten damals, glaube ich, 96 hat er den gemacht, der über 4 Geschosse gegangen ist. Und da sind wir natürlich, wir haben Vorarlberg aber immer geglaubt, dass wir den Holzbau sozusagen mit der Muttermilch eingesogen haben und hat dann Herr Steirer einen 4-Geschosser gemacht. Das war für uns natürlich schon ein Schuss vor den Bug sozusagen. Und das ist dann länger gegangen, bis wir das in Freiburg auch hingekriegt haben. Aber nochmal, das Ausgangspunkt war so, dass wir damals natürlich ja diese Komplexität noch nicht im Hinterkopf hatten. Und wenn ich jetzt den Sprung nach heute mache, dann muss ich schon sagen, da hat sich in den letzten 20, jetzt sind es 25 Jahre, hat sich da schon sehr, sehr viel getan. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern international. Und das ist aber eine langsame Entwicklung gewesen, das wissen wir alle. Holzbau ist nie eine Revolution, Holzbau ist immer eine Evolution. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Zeiten irgendwo diese Weiterentwicklung relativ geduldig betreiben müssen, damit wir wirklich an die Ziele kommen, die wir uns ja irgendwann einmal vorgenommen haben.
Gibt es denn so Meilensteine, an die du denkst oder die für dich besonders bemerkenswert waren?
Für mich eine der ersten, also ich sehe es natürlich ganz aus meiner persönlichen Sicht, eine der ersten wichtigsten Bauten, die wir gemacht haben, war damals die Wohnanlage Ölsbünd, die wir 1996 gebaut haben. Das war damals ein dreigeschossiger Holzbau, ein dreigeschossiger Holzwohnbau, man sagt wirklich Wohnbau, mehrgeschossiger Wohnbau, der mit einem Maximum an Vorfertigung damals gebaut worden ist. Wir haben diese 12 Wohneinheiten innerhalb von 4,5 Monaten gebaut, das 1996. Weil wir schon damals gewusst haben, und da war Anton Kaufmann, mein Großcousin war da, war mein Großcousin, der Cousin meiner Mutter ist mein...
Ja. Ich glaube, du musst die Familiengeschichte dann vielleicht...
Nein, die erzähle heute nicht, die ist heute nicht notwendig. Und weil wir einfach gemerkt haben, wenn man den Holzbau weiterbringen muss, will oder in das moderne Bauwesen hineinbringen will, dann muss man die Vorteile des Holzes nutzen. Und der wichtigste Vorteil des Holzes meines Erachtens, und das gilt heute noch, ist das Thema Vorfertigung. Weil es gibt keinen Baustoff, mit dem man diese Vorfertigung auf diesem Niveau betreiben kann. Und das haben wir damals schon versucht. Wobei wir haben uns beim falschen Metier versucht, weil der Wohnbau ist das Komplexeste, was es überhaupt gibt. Als dann die Bauträger, die dahinter gestanden sind, gemerkt haben, wie komplex der Wohnbau ist, haben sie dann alle die Finger davon gelassen. Kommt natürlich auch dazu, dass wir uns gerade beim Wohnbau in einem Feld bewegen, wo es ja wahnsinnig um das Thema unter Anführungszeichen Wirtschaftlichkeit geht, die unter bestimmten Grundbedingungen berechnet wird, nicht immer ganz nachvollziehbar, wie die Kostenberechnungen entstehen. Aber es ist natürlich die Königsklasse, die man bewältigen muss, um den Holzbau in die Breite zu kriegen. Und deshalb haben wir damals so ganz blauäugig versucht, okay, wenn wir jetzt ein System machen, das vorgefertigt wird, das einfach innerhalb von ganz kurzer Zeit gebaut wird, dann haben wir sozusagen ein Beispiel und alle werden uns dieses Ding aus der Hand reißen. Es war genau das Gegenteil. Es sind zwar tausende Architekten gekommen und haben sich das angeschaut, aber passiert ist eigentlich gar nichts, wenn wir ganz ehrlich sind. Den nächsten Bombau habe ich nämlich genau, und den ich als Auftrag bekommen habe, als Nachfolgeprojekt, den habe ich genauso machen müssen, wie man halt konventionellen Holzbau macht, von örtlichen Zimmerern gefertigt, was ja auch okay ist, aber Vorfertigung in einem bestimmten Bereich, aber es war dann wieder ein Rückschritt. Ja.
Aber Ölsbünd hast du, glaube ich, vor kurzem gesagt, da habt ihr gerade einen Preis bekommen, oder? Weil der noch immer so gut erhalten ist. Und,
das müssen Sie sich vorstellen. Jetzt 35 Jahre später bekommen wir jetzt einen großen Preis in Deutschland für die Wohnanlage Ölsbünd. Und zwar darum, weil wir das war gar nicht so richtig geplant, weil der einfach nur heute so dasteht, wie er vor 35 Jahren dagestanden ist. Man sieht an dem Haus überhaupt nichts, dass da irgendwie der Zahn der Zeit daran genagt hat. Ja, warum das genau entstanden ist, wissen wir heute noch nicht ganz genau, was das wirklich der Grund ist, aber wurde damals einfach sehr sorgfältig geplant und gebaut. Das heißt, Holz, wenn man das richtig macht, und das wäre natürlich auch ein Thema, wo man stundenweise darüber reden kann, heute Holz, wenn man das richtig macht, ist auch sehr dauerhaft.
Ich möchte beim Wohnbau ein bisschen bleiben. Also ich würde noch mal kurz zu dem Ries-Wohnbau, weil du gesagt hast, also die Steiermark war dann die Ersten, die einen Viergeschosser gemacht haben, vor dem Vorarlberger. Ja. Und hast du dann Kontakt mit dem Hubert Ries aufgenommen?
Ja, natürlich, ich habe den Hubert Ries gekannt, natürlich, ja. Und haben ihn sehr bewundert.
Ja. Aber warum ist das so schwierig? Also du hast ja auch einen Text für die Nummer 100 geschrieben, da schreibst du ja auch, dass der Wohnbau einfach kein Selbstläufer geworden ist, obwohl man schon vor 25 Jahren eigentlich ungefähr wusste, wie man es machen kann.
Also technisch ist es ja kein großes Problem. Technisch ist es ja, wir wissen, wie man Schallschutz gewährleisten kann, wie man Wärmeschutz gewährleisten kann. Wir wissen, wie man Wohnungen, wie man konstruiert, damit dass die Dinge übereinander stehen. Das ist alles kein Problem. Das Problem ist einfach schlussendlich, dass das schon ein sehr eingeschworene Marktsituation ist und ein Beschaffungswesen ist. Und die Konkurrenz im Wohnbau natürlich von den Mitbewerbern mit 50 Jahren Erfahrung, das fast nicht zu überwinden ist, dass man dort in diesen Markt auch wirklich hineinkommt. Kommt auch natürlich dazu, dass man, das ist heute noch ein gewisses Problem, dass bei uns der Betonbau so wahnsinnig billig ist, eigentlich in fast ganz Österreich, dass man auch wirtschaftlich nicht konkurrenzieren kann damit. Das einzige Land wäre Vorarlberg wahrscheinlich, weil dort der Betonbau am teuersten ist in Österreich. Dort hätten wir eine Chance, in den Wohnbau hineinzukommen. Es gibt ein paar Projekte, aber wirklich kommen wir auch nicht hinein, weil einfach auch die großen Generalunternehmer, die für den Wohnbau zuständig sind, natürlich nach wie vor ihr eigenes Material forcieren und wir es im Holzbau noch nicht geschafft haben, eine Generalunternehmerstruktur aufzubauen, die da Konkurrenz machen kann. Aber man versteht es auch, wenn man denkt, was bei einem Wohnbau zum Beispiel der Anteil des Holzbaus ist, der ist wahrscheinlich liegt bei circa 15-20%, auch wenn es ein kleines Holzgebäude ist. Aber der Unternehmer muss für alles verantwortlich sein und das haben wir noch nicht geschafft.
Also du sagst, es ist einmal die Kosten natürlich ein Thema, aber es ist auch diese Unternehmerstrukturen, die im Holzbau einfach andere sind als jetzt.
Klar, das sind Zimmereibetriebe, die sich ein bisschen entwickelt haben. Dann gibt es ein paar, die größer geworden sind. Die haben ihre Größe erlangt über den Industriebau, über das öffentliche Bauwesen. Und der Wohnbau war einfach irgendwo immer so eine Sache, die für alle zu kompliziert war und sich da reinzustellen. Und das ist aber heute noch so. Und da haben die anderen natürlich geübt. 50, 60, 70 Jahre lang geübt und haben die Strukturen dafür auch aufgebaut.
Glaubst du, dass sich jetzt ein bisschen was ändert? Ich meine, das Thema Klimaschutz ist groß geworden. In Wien merkt man zumindest, dass da was passiert. Vielleicht auch nicht in dieser Menge, wie man es sich vielleicht wünschen würde.
Es hat ja immer wieder Pilotprojekte gegeben und es hat immer wieder so öffentliche Initiativen gegeben, um den Wohnbau sozusagen oder zu Pilotprojekte. Leuchtturm, man hat immer gesagt, Leuchtturmprojekte. Leuchtturmprojekte sind oft so, die leuchten ganz kurz und dann verlöschen sie wieder. Das ist leider ein gewisses Problem. Und das war beim Wohnbau, war das schon wirklich ein bisschen so. Und ich glaube, das ist einfach das große Problem ist dabei, dass man einfach irgendwo wenn man nicht billiger sind, unter Anführungszeichen, wie die Konkurrenz. Ja, da tut man sich heute nach wie vor schwer, irgendwo in den Markt hineinzukommen. Außer, und das ist die einzige Chance, die ich sehe, außer dieser Diskussion über CO2, was da passiert, wird auf ein anderes Niveau gehoben. Wenn man denkt, dass ein Kubikmeter Beton ungefähr 300 bis 400 Kilogramm CO2 emittiert, das sind ungefähr, wenn man es umrechnet, wenn man ein Auto rechnet mit 100 Gramm Ausstoß pro Kilometer, dann sind es ungefähr 3.000 bis 4.000 Kilometer, die sozusagen ein Auto fahren kann und die gleiche Menge CO2 ausstößt wie ein Kubikmeter Beton. Das ist jetzt einfach ein Vergleich, den ich bringe, um das ein bisschen bildlich zu machen, oder? Da sieht man schon, dass wenn die das einfach so emittieren können, obwohl es jetzt Bewegungen gibt, dass man sagt, der wird... Da ist ja auch so eine wahnsinnige Schönfärberei derzeit im Gange, dass man sagt, der Beton kann recycelt werden. Natürlich kann Beton recycelt werden, aber ich kann das Kies wiederverwenden, das ich aus dem Beton herauskriege. Den Zement brauche ich trotzdem. Ich hoffe, dass der Zement auch CO2-frei produziert werden kann, weil einfach wir ohne den Beton wahrscheinlich nicht herumkommen in einer modernen Gesellschaft. Aber derzeit sind wir bei ungefähr 150 bis 150 Kilo pro Kubikmeter sind wir derzeit angelangt. Das heißt, es ist immer noch sehr viel. Oder? Und wenn diese Diskussion, das ist meines Erachtens das einzige Thema, wenn man das richtig realistisch rechnet und auch gesellschaftlich bewertet, wo man diesen Preisdifferenz eigentlich auch irgendwie ausgleichen könnte. Das wäre eine Chance.
Das ist eine Chance, dieses Thema Ökobilanzierung, das hast du auch in der Ausstellung, die ich vorhin erwähnt habe, schon aufgegriffen und gezeigt, was das heißt. Und doch kommt mir vor, wird da gerade sehr viel um Deutungshoheit gestritten. Also wie man jetzt richtig ökobilanziert, wie man mit diesem Speicher umgeht und so. Wie siehst du das oder wie verfolgst du das?
Eigentlich ist die Frage, für mich ist es ziemlich einfach, oder? Wenn ich ein Material habe, mit dem ich baue und wenn ich weiß, dass es von der Sonne erzeugt worden ist, dann nachher weiß ich von vornherein, da muss ich gar nicht lange herumdiskutieren. Das kann ja in diesem Sinne ja nur besser sein. Und wenn noch lange dieses Material später energetisch verwertet wird, dann spare ich mir ja auf der anderen Seite. Also diese Diskussion, glaube ich, kann man jetzt in die letzten Spitzen treiben, aber der Hausverstand sagt ja einem, dass das eine ganz logische Geschichte eigentlich ist. Da muss ich nicht lange herumdiskutieren und theoretische Abhandlungen drüber machen. Wie gesagt, das kann uns niemand wegnehmen.
Jetzt ist ja gerade diese Angriffe von den anderen Industrien werden immer lauter. Also das heißt, man muss die Bäume im Wald stehen lassen, das ist besser für den Klimawandel. Also es gibt viele Argumente, wo man dann vielleicht auch verunsichert ist und sich fragt, ist das jetzt wirklich noch richtig? Also das spielt ja auch alles da rein in diese, wie ich jetzt die Ökobilanzierung mache, wie ich mit dem Baustoff, mit dem Rohstoff umgehe. Wie nimmst du diesen Gegenwind wahr?
Also ich behaupte immer, dass wir gerade jetzt die Aufgabe haben, dieses Material, das uns die Wälder sozusagen jetzt vor die Füße schmeißen sozusagen, weil wir haben ja Probleme, dass wir mit den Kalamitäten in den Wäldern dieses Material ja vor die Füße geschmissen bekommen, wenn wir es auch nicht brauchen. So, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Soll ich jetzt das alles verbrennen oder ist es gescheiter, wenn wir das verbauen? Also wir haben derzeit wahrscheinlich, und das ist ein bisschen fatalistisch, die nächsten Jahre, wir haben Holz ohne Ende, das danach schreit, der also stofflich verwertet zu werden. Und was später ist, das ist die große Frage. Das natürlich, das können wir alle nicht sagen, ob das jetzt uns alles wegsterben wird. Aber auf jeden Fall, die derzeitige Situation meines Erachtens schreit gerade nach, das Material zu verwenden.
Was für weitere drängende Frage oder Fragestellungen siehst du, mit der sich die Holzbranche beschäftigen muss?
Da gibt es ein paar Dinge, die mir in der letzten Zeit aufgefallen sind. Also ein Punkt ist, dass wir ja immer so sagen, dass wir so wahnsinnig nachhaltig sind. Das stimmt, was die Materialverwendung anbetrifft. Das ist vollkommen richtig. Aber wenn man unsere Baustrukturen und unsere Baukonstruktionen anschaut, dann müssen wir schon sagen, da haben wir schon eine ganz große Pferdefüße. Wenn man nämlich langfristig denkt und denkt, dass diese Dinge, und ich bin jetzt heute 71 Jahre alt geworden und zurückschaue, wie schnell das geht, dass Bauten wieder rückgebaut werden müssen, dass die wieder sozusagen verändert werden müssen. Wenn ich da zurückschaue, meine ersten Bauten kommen jetzt schon dran und ich dran denke, Mensch, jetzt muss ich diese Dinge entweder umbauen, das haben wir gar noch nie darüber nachgedacht, oder ich muss sie rückbauen und da kommt eine Materialschlacht hervor, eine Potpourri an unterschiedlichsten Materialien und Schichten, die wir irgendwie auseinanderbringen müssen. Also wenn wir diese Langfristbetrachtung sehen, dann haben wir schon noch sehr große Dinge, glaube ich, sehr große Aufgaben, die wir der Gesellschaft dokumentieren müssen, dass sie das auch können, oder? Die anderen sagen, sie können es, obwohl sie es auch nicht können, aber wir müssen da, wenn wir schon so dieses Thema der Nachhaltigkeit auf die Spitze treiben, müssen wir dort auch Antworten finden. Und das geht natürlich auch mit dem Thema Einfachheit parallel. Wir sind wahrscheinlich in unserem Denken, auch im Holzbau, viel zu kompliziert geworden. Schichtenweise unterschiedliche Funktionen, alles Mögliche und Materialeinsparung und keine Ahnung was. Und dann kommen wir auf solche Konstruktionen. Ich glaube, da müsste es auch langsam wieder ein Umdenken geben, ob man nicht wieder einfach auf. Das ist natürlich sehr leicht gesagt. Das weiß ich, das ist ein gewisses Schlagwort. Und wenn man in die Praxis schaut, dann ist es gar nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir wieder gehen müssen, um wirklich diese Fragen, die wir heute lösen müssen im Bauwesen, auch wirklich mit gutem Gewissen beantworten zu können. Und ein Punkt, der mir ebenfalls am Herzen liegt, ist, dass wir heute noch nicht die Sprache des Holzbaus in der Architektur gefunden habe, die dem Material gerecht wird. Ich beobachte in der letzten Zeit viele Wettbewerbe, die wo Holzbauten gewonnen haben. Und wenn ich diese Bilder sehe, die in diesen Renderings gemacht werden, dann weiß ich ganz genau, in 20 Jahren ist es ein totaler Bauschaden. Holzfassaden, die ausschauen, die eigentlich so nichts anderes machen, wie die ursprünglichen Sichtbetonfassaden imitieren, also Sichtbetonfassaden in dem Sinn, dass es Lisenen gibt und horizontale Teile, vertikale Teile. Und wer ein bisschen über den Holzbau Bescheid weiß, ganz genau, diese Punkte werden in 20 Jahren große Probleme ergeben, oder? Und da, glaube ich, haben wir als Architekten auch eine Aufgabe. Und das ist ein ganz spannendes Thema für mich. Wenn ich schon mit Holzfassaden und Holz arbeite, wie schaffe ich es, dass wir diesem Material auch die richtige Architektursprache dafür entwickeln? Und das kann ja wahnsinnig spannend sein. Es gibt Beispiele dafür, aber das ist etwas, wo ich sehe, dass wir wahrscheinlich, wenn wir das nicht richtig machen, uns dann in ein paar Jahren die alles um die Ohren fliegen wird, weil einfach unsere Dinge wegfaulen und Schäden bekommen. Und da muss ich auch mehr Culpa sagen, da haben wir auch schon Fehler gemacht.
Weil da möchte ich schon nochmal nachfragen. Also eine Kritik ist, dass man halt so baut, wie man jetzt mit Stahlbeton bauen würde, was eben nicht 1:1 umsetzbar ist. Ja? Aber du sagst ja auch gleichzeitig, dass es noch keine Sprache für den Holzbau gibt. Ist das wirklich so? Also
nein, es gibt eine Sprache, nur die haben wir verlernt.
Okay.
Das habe ich gemeint. So. Die müssten wir wieder neu finden, oder? Die Moderne hat ja im Prinzip, das war dann diese glatten Bauten, möglichst bündige Fenster, strukturierte Fassaden mit Lisenen und Gesimsen, also Rastergeschichten. Und das sieht man ja heute in diesen modernen Renderings. Jetzt wird einfach der Sichtbetonbau wird einfach jetzt umgestellt im Rendering und sagt man Holzoberfläche statt Sichtbeton. So nehme ich das wahr. Überhaupt nicht nachgedacht darüber, was das Material überhaupt in den wenn es im Außenbereich sichtbar bleibt, was das sozusagen für Gesetzmäßigkeit dahinter stecken müssten, damit es dauerhaft bleibt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir haben in der gestalterischen Sicht.
Jetzt möchte ich mal auf ein konkretes Projekt von dir zu sprechen kommen. Und zwar, du hast ja, also das passt vielleicht auch ganz gut, weil du hast für den Pritzker-Preisträger Francis Carré mit dem zusammengearbeitet.
Ja.
Also sozusagen, er hat einen Entwurf gemacht und du hast dann die Ausführungspläne gemacht.
Ja.
Ich glaube, jetzt seid ihr beim zweiten Projekt da. Mhm. Passt das in die Sprache des Holzes verstehen? Oder wie ist so eine Zusammenarbeit, dass du dann so einen Entwurf ins Holz übersetzt, sage ich mal?
Das war für uns ein gewisses Experiment, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil der Francis Carré kommt natürlich überhaupt nicht vom Holzbau her, der kommt vom Lehmbau her und hat sicher den Entwurf, den er gemacht hat für dieses Gebäude, nicht von vornherein nach den Regeln des Holzbaus entwickelt. Wir haben es trotzdem versucht, das Holzbaugericht hinzukriegen, wobei dort sind die Fassaden, sind also Fassaden, die nicht ausschließlich aus Holz bestehen, wobei das gesamte Gebäude von diesem Kinderhaus eigentlich ein Holzgebäude geworden ist, aber natürlich recht komplex. Also nicht nach unserem Denken, wenn man sagt, Holzbau ist Disziplin, das ist ein bisschen meine Botschaft, Holzbau diszipliniert. Da mussten wir einmal einen Entwurf umsetzen, der weniger diszipliniert war, aber es hat halbwegs funktioniert. Und das war schon eine Riesenherausforderung, sozusagen, dass das konstruktiv auf umgesetzt werden konnte. Aber es war spannend. Das hat ein paar tolle Dinge dabei. Es ist ein Haus, das einen Holzkern hat. 5 Geschosse mit Holzkern, wobei die Fluchtreppe dann daneben gestellt worden ist, mit einem Sichtbeton, eine Betontreppe daneben gestellt werden musste, damit die Kinder erst außen über den Beton runter flüchten können. Und deswegen konnten wir das Haus aber selber aus Holz bauen. Aber es war ein Experiment für uns. Für mich war es spannend zu sehen, wenn wir entwerfen, dann haben wir immer das Holz immer im Hinterkopf, oder? Was sind die Gesetzmäßigkeiten? Und da war es einmal ganz umgekehrt. Da mussten wir einen Entwurf umsetzen, wo das Holz erst im Nachgang wahrscheinlich hineingekommen ist. Ja.
Du hast es eben selber gesagt, also diese Sprache finden des Holzbaus oder wiederfinden ist irgendwie beschäftigt dich sehr. Was braucht es das?
Es braucht einfach ein Wissen darüber, wie sich Holz, wenn es im Außenbereich verbaut ist, wie es sich verhält, wie man das Holz schützt oder wie man das Holz verwittern lässt, ohne dass es Schäden bekommt. dieses Wissen ist notwendig oder auch die Sensibilität, das zu beobachten. Es gibt ja mittlerweile, können wir zurückblicken auf 30 oder 40 oder 50 Jahre modernen Holzbau. Und es ist ja interessant, wie sich diese Bauten verhalten haben, oder? Und wenn man das ein bisschen, ich mache das zum Beispiel mit meinen eigenen Bauten, dass ich die immer wieder besuche und schaue, was passiert da mit diesen Fassaden, was passiert da. Ja, und da kann man viel daraus lernen. Und wenn man daraus lernt, dann kann man auch sozusagen seine Haltung ändern. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt schon in den nächsten, was wahrscheinlich kommen sollte und kommen muss und kommen wird.
Also es ist viel Lernen, weitervermitteln, aber es ist wahrscheinlich schon auch, weil es ein natürlicher Baustoff ist, es gibt kein klares Regelwerk, oder? Nee, weil du sagst, du schaust die an und ist man vielleicht auch selber manchmal überrascht, wie das dann verhalten hat.
Ich glaube, wichtig ist es, das Stichwort Lernen vielleicht, und da gibt es auch etwas, was ich auch heute beim Thema Holzbau entdecke. Jahrzehntelang hat sich niemand haben sich nur irgendwelche Pioniere um den Holzbau gekümmert und haben versucht, dort Schritte zu gehen. Heute, wenn ich die Architekturzeitschriften aufschlage, dann sind die voll von Holzbauten. Also das heißt, es hat sich da einiges getan. Das Bild ist ein ganz anderes geworden. Das Material ist in der Architekturwelt eigentlich angekommen. Das große Problem, und das merken wir bei unseren Bauten auch, dass das Know-how, wir müssen ja mit Partnern zusammenarbeiten. Wir haben ja Ingenieure dabei, wir haben alles Mögliche dabei. Und wir brauchen auch Firmen, um diese Dinge umzusetzen, dass dieses Know-how noch lange nicht in die Breite gekommen ist. Es gibt immer noch ein paar Spezialisten, die wissen, wie es geht. Und es gibt immer eine große Breite von Leuten, die, wie gesagt, das jetzt beginnen, aber meines Erachtens auch nicht immer sehr vernünftig oder sehr erfolgreich diese Dinge umsetzen. Und das ist die große Gefahr, die wir aber immer schon gehabt haben beim Holzbau, aber heute nach wie vor immer mehr haben, dass dieses Material wieder sehr schnell in Verruf kommen wird, weil eben auch dieses Know-how noch lange nicht in der genügenden Breite vorhanden ist. Aber das ist wahrscheinlich etwas, was bei jedem Material, das irgendwo sich entwickelt, was ist zuerst da, das Know-how, oder ist zuerst da die Erfahrung, die man haben muss. Darum sehe ich, was Proholz macht und was der Zuschnitt macht, so ganz so wahnsinnig wichtig, weil einfach das immer wieder Information ist, immer wieder auch den Finger abends so in die Wunden legt, wo Probleme auftauchen können. Und ich glaube, diese Entwicklung in Österreich, dass es unterschiedlichste Professuren in den letzten Jahren gegeben hat an den Hochschulen, zeigt ja schon, dass dieses Informationsdefizit bewusst geworden ist und jetzt mit Vehemenz versucht, dieses Informationsdefizit wieder in den Griff zu bekommen.
Gibt es noch ein anderes Thema, was wir so nicht angesprochen haben, was jetzt für die weitere Entwicklung des Holzbaus wichtig ist? Also du hast diese Rückbaufähigkeit angesprochen.
Fällt mir spontan jetzt.
Dann würde ich sagen, weil Hermann hat nämlich wirklich heute Geburtstag, einen ganz festen Applaus.
Danke.
Vielen Dank, Hermann. Danke.
Vielen Dank für das Gespräch und das Zuhören. Schauen Sie auch in die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Zuschnitt. Die 100. Ausgabe ist etwas Besonderes geworden. Sie finden darin Rückblicke auf 25 Jahre Holzbau. Sie finden aber auch Visionäres, wie könnte die Zukunft des Holzbaus ausschauen. Es ist aber auch ein sehr persönliches Heft geworden, da viele Wegbegleiter und Begleiterinnen mit Wort- und Bildspenden dazu beigetragen haben. Und wer die Zeitschrift Zuschnitt noch nicht abonniert hat, kann das ganz einfach über den Link in den Shownotes tun. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria.